Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Studenten kennen Sie. Angestellte, die die Firma wechseln, kennen Sie. Flüchtlinge kennen Sie. Die Wohnungssuche. Und Sie wissen nur zu gut, was es heißt, eine Wohnung zu suchen, Anzeigen aufgeben, Angebote studieren, x-mal telefonieren, vielleicht dann in der Verzweiflung auch einen Makler irgendwann beauftragen und dann mit 30 anderen Interessenten eine Wohnungsbesichtigung zu machen, von überteuerten Mieten ganz zu schweigen. Auf Wohnungssuche sein, das ist nicht unbedingt ein prickelnder Zustand. Man fühlt sich unbehaust, schutzlos, zwischen den Stühlen, nicht mehr hier, aber auch nicht dort. Und es gibt ja zuweilen ganz Skurriles bei der Wohnungssuche. Ich habe eine Anzeige gefunden aus Berlin. Da sucht jemand einen Platz in einer Wohngemeinschaft und schreibt dann über sich: Ich, 31, bin eine fröhliche, offen linke und offen feministische Studentin der Geschichte und suche eine weltoffene, antikapitalistische WG in Friedrichshain-Kreuzberg. Ihr solltet alternativen Lebensmodellen gegenüber aufgeschlossen sein und Toleranz zu euren obersten Werten zählen. Ebenso wäre es super, wenn sich bereits eine Waschmaschine zur Mitbenutzung in der WG befindet. Ich selbst lebe vegan und finde es für ein längerfristiges Zusammenleben sinnvoll, wenn tierische Produkte in meiner Wohnung kein Zuhause finden. Ich biete im Gegenzug für ein Zimmer 20 bis 30 Quadratmeter Arbeiten im Haushalt, Reparaturen und Gespräche an, auch therapeutisch. Geld ist ein Hebel des Stärkeren, womit ich mich nicht identifizieren kann. Das heißt, ich will keine Miete zahlen. Da ich andere Haltungen aber respektiere, würde ich mich anteilig an WLAN und Strom beteiligen. Gott auf Wohnungssuche, so heißt das Thema heute Predigt. Und wenn man das zunächst mal hört, Gott auf Wohnungssuche, hört sich das zuerst vielleicht seltsam an. Gott auf Wohnungssuche, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann ist dieser Vergleich gar nicht so seltsam. Wir hören von Jesus, von dem Gottessohn, ganz oft, dass er eine Unterkunft suchte. Und das beginnt ganz am Anfang, gleich zu Beginn, als Jesus noch gar nicht geboren war, da suchen Josef und Maria eine Herberge und sie finden keine. Und dann beschreibt Jesus später, als er dann unterwegs ist, seinen Lebensstil. Und er sagt einmal, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlege. Quasi obdachlos. Und dann erzählt Johannes an einer anderen Stelle einmal, da sagt er, dieser Jesus kam in die Welt, in sein Eigentum, aber die Menschen haben ihn nicht aufgenommen. Sie haben ihm kein Obdach gegeben. Und auf seinen Reisen hat Jesus immer wieder Herberge gesucht, bei Menschen. Zum Zachäus sagt er, heute muss ich bei dir einkehren. Jesus ist auf Wohnungssuche. Er bittet um Aufnahme und er sucht, wo er willkommen ist. Und es ist ganz wichtig, er ist kein Hausbesetzer. Er versucht nicht sozusagen gewaltsam irgendwo einzudringen und dann irgendwie ein Gebäude zu besetzen, sondern er klingelt, er klopft, er ruft. Und er wartet, dass man ihm Einlass gibt. Jesus ist ein Wohnungssuchender und darum geht es letztendlich an Pfingsten. Dass nämlich Gott, dass Jesus in der Gestalt des Heiligen Geistes Wohnung nimmt in einen Menschen. Da, wo ein Mensch das Wort hört, das Wort der Bibel, das Wort Gottes hört und reagiert. Das heißt, das Herz öffnet für Jesus, für den Geist. Und dann zieht er ein, er selbst, Gott. Jesus, der Heilige Geist, er selbst zieht ein. Und das ist das Erste, was über diesen Geist zu sagen ist. Der Heilige Geist zieht bei uns Menschen ein. Und aus dem Abschnitt, den wir vorhin gehört haben, das Zweite, was deutlich wird, dieser Geist, er lehrt uns, und das Dritte ist, er tröstet uns. Das Erste, der Heilige Geist zieht bei uns ein. Als Jesus sich von seinen Jüngern quasi verabschiedet hat, da waren die Jünger natürlich erwartungsgemäß sehr traurig. Sie haben sich gefürchtet, sie haben sich überlegt, was wird jetzt aus uns, wenn Jesus, unser Herr, nicht mehr da ist, wenn wir ihn nicht immer um Rat fragen können. Dann laufen wir hier irgendwo orientierungslos herum, wir fühlen uns geistlich wie Waisenkinder. Und das ist so eine Grundangst. Und vielleicht kennen Sie, vielleicht kennst du diese Grundangst auch. Diese Angst, trotz der vielen Beziehungen, in denen wir sind, dass wir letztlich vielleicht doch Mutterseelen allein ohne Gott in der Welt sind. Weil Jesus ist ja nun bei uns nicht mehr so da, wie damals bei den Jüngern 3 Jahre. Wir sehen ihn nicht. Und egal ob Christ, egal ob nicht Christ, egal ob vielleicht sogar Atheist, alle erleben wir immer wieder im Leben genau das Problem, nämlich die Abwesenheit Gottes in unserem Leben. Wir hören nichts, wir sehen nichts, wir fühlen nichts, wir erleben nichts. Das geht uns allen gleich, wie gesagt, ob Christ, nicht Christ, Atheist. Christen und Atheisten unterscheiden sich nur durch eines. Nämlich, dass Christen geduldig sind und warten können. So hat es mal der tschechische Untergrundpriester Thomas Hallig ausgedrückt. Er hat gesagt, Atheisten sind Menschen, die in der Abwesenheit Gottes die Geduld verlieren. Atheisten sind Menschen, die in der Abwesenheit Gottes die Geduld verlieren. Und Jesus, er nimmt diese Angst seinen Jüngern. Und er sagt, ich gehe zum Vater zurück, ja, aber ich lasse euch nicht im Stich. Er sagt, ich gehe hin und ich komme wieder zu euch. Und dann sagt er, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit. Und dann sagt er sogar, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei euch nehmen. Da haben wir alle drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir werden kommen und Wohnung bei euch nehmen. Wir werden einziehen bei euch. Wir beziehen unsere Wohnung auf Erden. Wir haben zwar einen wunderbaren himmlischen Erstwohnsitz, aber wir suchen einen Zweitwohnsitz hier in dieser Welt bei euch. Da, wo ihr die Herzenstür öffnet. Und das ist das Geheimnis eines jeden Christen. Das ist das Geheimnis eines jeden Christen, wenn er noch so unscheinbar ist. Und das ist die Würde und das ist die Ehre, das ist das Geheimnis, egal wie unser Leben auch sonst aussieht, egal wie lädiert unser Leben ist, wie vielleicht auch verbogen, wie geistlich fragwürdig, lebensgeschichtlich missglückt, äußerlich unattraktiv, voller Widersprüche und Rätsel. Du bist eine Wohnstätte für den Heiligen Geist. Und so gesehen ist der ärmste Sozialhilfeempfänger, der an Jesus glaubt, ein König. Weil der König der Welt in ihm lebt und residiert. Und genauso ist jeder König in dieser Welt eine arme Seele, wenn der König der Welt nicht bei ihm einziehen darf. Und jeder, der zu Jesus sagt, Jesus, ich öffne dir meine Herzenstür, der wird zu einer Wohnung für den Heiligen Geist. Und wussten Sie das, dass Sie das sind? Eine Wohnung des Heiligen Geistes, wenn Sie Jesus einladen, Gott einladen in Ihr Leben? Und es geht nicht, und das ist ganz wichtig, es geht nicht nach dem berühmten Tischgebet. Nach dem Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Weil er nicht als Gast kommt. Er kommt nicht als Gast, der nach ein paar Stunden wieder geht. Er kommt auch nicht als Urlauber, der nach ein paar Wochen wieder geht. Sondern er kommt als dauerhafter Mitbewohner. Und wenn er eingezogen ist, dann wohnt er, dann bleibt er. Da gibt es keine Kündigungsklausel im Mietvertrag. dann ist er da. Und wo du auch gerade bist, da ist er da. Und dann geht er quasi in unserem Lebenshaus von Raum zu Raum, von Etage zu Etage. Und dann dekoriert er, schmückt er die Räume unseres Lebens. Vielleicht muss auch das eine oder andere raus auf den Sperrmüll. Aber weil er wohnt, und zwar dauerhaft wohnt, deswegen hat er Zeit und deswegen kann er ganz behutsam sozusagen unser Leben verändern. In einem Tempo, so dass wir mitkommen. Manchmal ist er auch ganz still, der Mitbewohner. Aber er ist trotzdem da. Manchmal ist alles in uns in Aufruhr, völlig chaotisch. Aber er ist da. Das heißt, dass Gott da ist, dass Jesus da ist, dass der Geist in uns ist, das ist nicht eine Sache von den Gefühlen. Sei es, dass wir darunter leiden, dass wir nicht diese tollen Gefühle haben oder umgekehrt, dass wir immer auf diese tollen Gefühle warten, diese erhebenden Gefühle. Oder sei es, dass jemand meint, wenn er ganz tolle Gefühle hat, jetzt ist der Geist Gottes ganz besonders da. Nein, wir sollen auf Gottes Wort hören. Und das Wort Gottes sagt uns mit einer ganz klaren Botschaft, mit seiner eigenen Klarheit, das ist wahr, du bist eine Wohnung für den Heiligen Geist. Auch wenn du nichts spürst und nichts fühlst, weil Gefühle sind vielmehr eine Frage unserer Persönlichkeitsstruktur als das Indiz für die Nähe Gottes. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Da fühlt der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Menschen, bei denen gibt es keine so großen Ausschläge. Da ist das Gefühlsbarometer immer irgendwo in seiner relativ geringen Amplitude, irgendwo im grünen Bereich. Weder die großen Ausschläge nach oben noch nach unten. Und andere gibt es, die leiden darunter, dass diese Gefühle so wahnsinnige Ausschläge haben, ja? Von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Einmal wie ein Überflieger, am nächsten Tag wieder Bruchpilot. Aber das sagt nichts über den Geist aus. Das sagt allein das Wort Gottes, das Nötige. Das Nötige über auch die schwankenden Gefühle. Das Wort Gottes sagt, du bist eine Wohnung für den Heiligen Geist. Und der Geist tut sein Werk in dir, ganz still das Nötige. Er hält auch alles in der Seele zusammen, dass es nicht auseinanderbricht. Er richtet dich immer neu aus auf Gott. Und das ist das Zweite, was über den Geist zu sagen ist heute, der Heilige Geist, er lehrt. Wir sprechen ja schon lange vom lebenslangen Lernen. Und das gilt auch als Leben im Leben als Christ. Und der uns lehrt, das ist der Heilige Geist. Er lehrt uns, die Wahrheit Gottes zu verstehen. Jesus sagt, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist, er legt uns die Worte aus, die über das Leben Jesu was aussagen, nämlich die Bibel. Das Lehrbuch ist die Bibel. Und wir bleiben ein Leben lang Schüler und Schülerinnen. Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir irren uns immer wieder. Und wir sind manchmal orientierungslos. Wir sehen nicht, wo es lang geht. Uns fehlt der Weitblick, die Orientierung. Manchmal befinden wir uns in Lebenslagen und wir benehmen uns wie ein Erstklässler, der von Tuten und Blasen noch keine Ahnung hat. Und das hat überhaupt gar nichts mit Intelligenz und mit Bildung zu tun. Sondern wir vergessen einfach im Ernstfall so vieles, was wir schon mal gewusst haben. Und wir vergessen im Ernstfall oft auch, dass Jesus in unserem Haus wohnt. Und dann sind wir völlig verunsichert und sagen, was sollen wir tun, was soll ich mich entscheiden, wie soll ich mich verhalten, was ist richtig, was ist falsch. Und deswegen brauchen wir den Lehrer. Und Jesus sagt, ich kümmere euch darum, ich lasse euch nicht hängen, ihr bekommt einen Lehrer, mein Geist und ihr habt das Lehrbuch, die Bibel. Liebe Gemeinde, dem Heiligen Geist kommt die Schlüsselfunktion zu im Blick auf Gottes Wort. Denn dieser Geist, dieser Lehrer, der führt uns ein in die Wahrheit, in die Geheimnisse des Wortes Gottes. Die Bibel bleibt für uns ein Buch mit sieben Siegeln, wenn nicht der Geist Gottes uns dieses Wort aufschließt. Aufschließt so, dass wir es für uns ganz persönlich anwenden können, verstehen. Wir erfahren nichts von der Kraft und der Wirkung des Heiligen Geistes, wenn wir das Wort Gottes links liegen lassen. Und es ist doch bei uns allen so, das, was uns interessiert, das, was uns wichtig ist, dafür nehmen wir uns Zeit und Kraft. Für den Beruf, da bilden wir uns fort, da lernen wir und lesen wir. Es ist nur ein Dummkopf, der behauptet, ich kann immer schon alles, ich weiß schon alles. Und auch wenn jemand irgendein Hobby richtig macht, dann wird er sich da ganz hinein konzentrieren. Ob man beim Schach sich überlegt, im Gegner 5 Züge voraus sein will, oder ob man im Fußball irgendwie die nächsten Züge überblicken will. Man muss ganz dabei sein mit Sinn und Verstand. Aber beim Glauben, da denken viele, warum soll ich mich intensiv damit beschäftigen? Warum soll ich intensiv die Bibel vielleicht mal systematisch lesen? Warum soll ich, wenn ich in der Bibel hängen bleibe, ein Bibellexikon nehmen oder einen Kommentar? Warum soll ich ein Seminar besuchen? Das braucht doch alles gar nichts. Warum soll ich mich mit theologischen Fragen beschäftigen? Dreieinigkeit, na, Vater, Sohn, Geist, naja, oder Abendmahl, Jesus gibt sich in Brot und Wein. Was soll ich damit anfangen? Reicht es nicht, wenn ich das den Theologen überlasse, wenn ich mich einfach nur auf mein Bauchgefühl verlasse, auf mein Herz? Liebe Gemeinde, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Denn der Heilige Geist, das ist kein Unterhalter. Der Heilige Geist ist kein Animateur, sondern er ist ein Lehrer. Er lehrt. Und das beste Beispiel dafür ist die Pfingstpredigt des Petrus. Und ich lese da einen kleinen Abschnitt davon vor. Apostelgeschichte. Da sagt der Petrus an Pfingsten: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott euch in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden könnte. Und so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ein kleiner Abschnitt. Petrus, wie es dort heißt, voll Heiligen Geistes. Petrus erzählt keine Anekdoten. Er schwärmt nicht von irgendwelchen geistlichen Erfahrungen, von besonderen Eingebungen, sondern er hält, wenn man diesen Predigt liest, eine ganz trockene Lehr- und Bußpredigt, gewürzt mit vielen schwer verständlichen alttestamentlichen Zitaten. Aber diese biblische Unterweisung hat eine Auswirkung, eine große Wirkung. Es heißt nämlich, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße, kehrt um. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Gottes Wort lehrt uns Gottes Wort verstehen. Das heißt, dieser Geist ist es, der das fertig bringt, dass ein Bibelwort für uns lebendig wird. Vielleicht unser Denkspruch von der Konfirmation oder die Trauspruch. Oder wir lesen eine Spruchkarte mit einem Bibelvers. Oder wir lesen in den Losungen. Und er bringt es fertig, dass dieses Wort auf einmal ein Licht aufgehen lässt bei uns. Dass wir in einer schwierigen Situation auf einmal erkennen, aha, in die Richtung geht's, das ist der nächste Schritt. Oder vor lauter Sorgen wissen wir nicht mehr aus noch ein. Und auf einmal wird diese Stimme Gottes, diese Stimme auch des Geistes und des Wortes stärker in uns. Diese Stimme, die sagt, verlass dich doch auf mich. Ich sorge doch für dich. Ich bring dich da durch. Hör auf, diese negativen Gedanken hin und her zu wälzen. Wälze lieber meine Worte hin und her. Protestiere gegen die Sorge. Argumentiere mit meinen Worten. Häng sie auf wie ein Notizzettel am Schrank und an der Wand. Der Geist erinnert unser vergessliches Herz, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und er erinnert uns an diese Zusagen von Jesus. Und das brauchen wir immer wieder, weil wir alle so vergesslich sind. Und das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Wir sind so vergesslich. Und der Heilige Geist, der macht das, dass das, was Jesus sagt, dass er das immer wieder uns in Erinnerung, dass er es stark macht in unserem Kopf, unserem Herz, unseren Entscheidungen, unserem Willen. Und wenn wir sein Wort uns aussetzen, dann erleben wir das, dass wir das bekommen, was wir nötig haben. Der Geist, er lehrt. Und die dritte Funktion, der Heilige Geist, er tröstet. Im Griechischen heißt der Heilige Geist Paraklet. Und Paraklet kann man übersetzen als Beistand oder eben Tröster. Wenn der Paraklet, wenn der Tröster kommt, so sagt Jesus. Und das heißt, Trösten ist so eine wichtige, zentrale Aufgabe, dass sie zu seinem Namen wird, wenn der Tröster kommt. Austauschbar, anstatt Geist, Gott, Tröster, wenn der Tröster kommt. Es ist ja schon etwas, wenn jemand zum Beispiel heißt August der Starke oder Ludwig der Fromme oder Hagar der Schreckliche. Aber Jesus sagt, der Heilige Geist ist der Heilige Geist der Tröster. Das ist Gottes Wesen, ist Tröster. Und das ist nicht nur sozusagen so eine Nebenbeschäftigung, wenn er sonst gerade nichts zu tun hat. Viele denken, dass Gott ganz anders ist, dass Gott so der große Aufpasser ist, der immer den Überblick hat, der kühle Kritiker, der Big Boss, der alles genau beobachtet und rumkritisiert, herumnörgelt, der nie zufrieden ist, immer enttäuscht von uns. Aber Gott, der Heilige Geist, zeigt uns die ganz andere Seite, nämlich voller Erbarmen und voller Trost. Und deshalb ist es gut, wenn er bei uns ist, wenn er in uns wohnt. Weil wir oftmals nicht bei Trost sind, untröstlich sind. Wir führen manchmal ein ziemlich trostloses Leben. Aber dieser Trost von ihm, das ist kein billiges Vertrösten, wie wir das sonst kennen. Es gibt ja so menschliches Trösten, was ein billiges Vertrösten ist und was noch mehr den Schmerz verstärkt. Das findet sich zum Beispiel auch in Psalm 69. Da sagt der Beter, ich warte, ob jemand Mitleid hat, aber da ist niemand. Und ich warte auf Tröster, aber ich finde keine. Und manchmal liegt es an uns selber. Psalm 77 gesteht er ein, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Und dabei sind wir so trostbedürftig. Jeder, ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob gesund, ob krank, jeder, alle. Und wahrscheinlich kennt ihr diese folgenden Sätze. Es gibt da so diesen Satz, da heißt es einmal, in jeder Ehe haust ein Wehe. Oder unter jedem Dach ein Ach. Damit wird ausgesagt, jeder hat so seine Dinge, die er rumschleppt. Jeder hat so seine Narben. Bei jedem findet sich irgendwo ein Bruch, etwas, was schmerzt, etwas, worüber man weinen kann. Und manchmal ist es selbst verschuldet und manchmal haben andere es uns zugefügt. Dass es ein Leben lang schmerzt. Bei jedem gibt es etwas, was nach Trost schreit, nach neuem Mut, nach neuer Hoffnung, nach neuer Lebensenergie. Aber wie sollen wir getröstet werden? Wie macht das denn dieser Geist in seiner Hauptbeschäftigung? Zunächst mal ist eine ganz wichtige Erkenntnis folgende, die ist gleichzeitig sehr nüchtern. Der Heilige Geist, der zieht bei uns ein als Tröster. Er zieht nicht bei uns ein als Unheilsverhinderer und als Maskottchen. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, dann brauchen wir immer noch Trost und Zuspruch. Es ist dann nicht so, dass es dann keine Probleme und keine Nöte mehr gibt, sondern gerade weil es die in uns gibt, kommt er als Tröster, weil wir den Zuspruch brauchen. Vielleicht ist es das Kind, das so lange schon einen falschen Weg geht und das Herz schwer macht. Oder es ist die Last einer Pflege, die man kaum noch tragen kann. Oder es ist die Not, wenn kaputte Beziehungen einfach nicht heilen. Oder vielleicht auch die schmerzliche Einsicht in einer Firma, dass der andere besser ist oder bessere Beziehungen hat. Oder es ist die Einsamkeit seit dem Tod des Partners. Oder das Alleinsein, weil die Familie sich so gut wie nie blicken lässt. Und in solchen Situationen, da sehnen wir uns nach Lösung, nach Erlösung, Befreiung. Es soll vorbeigehen, weggehen. Und wie wunderbar, wenn es das tut, wie großartig, wenn Gott aus einem dunklen Tunnel herausführt und wenn eine Situation sich zum Guten verändert. Aber manchmal bleibt es dunkel. Manchmal bleibt es verwirrend. Manchmal bleibt es bedrückend. Und wir sind untröstlich. Es wird nicht mehr besser. Manches wohl nie mehr. Es geht nur hindurch. Nur hindurch. Und genau in diesem Hindurch, durch diese finsteren Täler, da braucht es genau diesen Trost. Wo kein Schmerz ist, braucht es ja auch keinen Trost. Aber es gibt Trost mitten im Schmerz, sodass Jesus uns leise zuflüstert, ich bin doch da. Ich werde nicht gehen. Ich mache mich nicht klammheimlich aus dem Staub. Ich ziehe nicht aus, wenn es in deinem Leben ungemütlich wird. Ich bleibe. Ich halte zu dir. Ich unterstütze dich. Ich helfe dir. Ich bring dich auch dadurch. Und das, was du durchmachst, ist noch nicht das letzte Wort in deinem Leben. Niemals werde ich dich im Stich lassen, niemals. Manchmal tröstet der Heilige Geist ganz behutsam, fast im Verborgenen. Dass er sich manchmal verbirgt, fast könnte man sagen, verbirgt unter einer freundlichen Geste, einem guten Zuhörer, einem Liedvers, einem Lied, das mich aufrichtet. Kein oberflächlicher Trost, der nur sagt, halt die Ohren steif. Sondern er verbirgt sich manchmal auch vielleicht unter einer aufmerksamen Karte, einem verständnisvollen Gespräch, einem starken Kaffee. Aber am liebsten, wie gesagt, tröstet er dadurch, dass er uns Gottes Wort zuspricht und in Erinnerung ruft. Und dass dieses Wort Gottes uns einfällt und neuen Mut und Kraft und Trost gibt. Und im Empfang des heiligen Abendmahls von Brot und Wein. Und das ist diese Botschaft von Pfingsten. Pfingsten sagt, rechne nicht mit Magie, aber rechne mit Trost. Du darfst damit rechnen, getröstet zu werden, sodass die Tränen trocknen, das Schluchzen aufhört. Sodass du den Kopf wieder langsam heben kannst, durchatmen kannst, aufstehen kannst und weitergehen. Und dass du innerlich diese Gewissheit hast, es ist nicht zu Ende. Sondern dass wir ein bisschen Mut bekommen, ein wenig Kraft und auch wieder die hellen Seiten im Leben entdecken, Zuversicht spüren. Und vor allem diese Zuversicht, am Ende macht es Gott gut, sogar mit uns. Und dann lugt manchmal sogar ein bisschen die Freude um die Ecke und wir wissen, ja, der Herr ist gut. Liebe Gemeinde, der Heilige Geist, der wohnt in jedem, der Jesus sein Herz öffnet und ihn hereinbittet. Und dann kommt dieser Geist als Lehrer in unser Leben und er erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat, was Jesus uns zuspricht, was er für uns ist, was er uns für Hoffnung gibt. Er lehrt uns. Und dann gibt er uns Trost und Kraft zum Durchhalten. Wir müssen uns immer wieder nur da eben einfinden, wo dieser Geist sich aufhält. In den Worten der Bibel, im Abendmahl, in der christlichen Gemeinde, die ja an Pfingsten ihren Geburtstag feiert. Und lasst uns in dieser Erwartung jetzt das nächste Lied miteinander singen und anschließend das Abendmahl miteinander feiern. Amen.